Ich bin Marcel Althaus und ihr hört die steilen Thesen zur Darts-WM 2025 bei Checkout, dem Sport1 Darts-Podcast.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Es ist Folge Nummer 500. Morgen gibt es die 501 und die 502 dann am ersten Tag der WM. Das heißt, wir biegen jetzt langsam aber sicher auf die Zielgerade in unserem WM-Countdown ein und wir haben eine besondere Folge vorbereitet. Erstmal, ich bin Kevin Schulte wie immer und an meiner Seite Micha Wattenberg.
Ja, hallo Kevin. 500. Ich glaube, fast jeder andere Podcast außerhalb des Darts-Kontext würde jetzt hier eine Sonderfolge einläuten. Bei uns ist das anders. Da ist das erst morgen der Fall. Folge 501, wenn wir das Leck voll haben. Aber wir haben es uns nicht nehmen lassen. Ihr habt zum Cold Opener gehört, auch für diese 500. Folge zu den steilen Thesen einen besonderen Gast hier einzuladen. Hallo Marcel. Marcel Althaus.
Hallo, ich finde es schön, dass du sagst, dass die Folge durch mich nicht besonderer ist als andere Folgen. Danke dafür. Nein, Spaß. Ja, hi Leute, was geht? Ich hab ich nicht die steilen Thesen sogar damals, haben wir die nicht zusammen ins Leben gerufen, Kevin?
Ja, in der Tat, das müsste schon 3 Jahre her sein.
Könnte sogar 4 Jahre her
könnten
sein.
Im Prinzip könnten wir es patentieren lassen.
Richtig, finde ich auch.
Ist noch nicht so weit gekommen, dass ich es mir auf den Unterarm tätowiere, aber vielleicht bald.
Ja. Ich habe die Folgen auf jeden Fall damals gehört, das weiß ich noch. Also vor meiner Checkout-Zeit hier war ja meine Checkout-Hörerzeit quasi. Und da, ich erinnere mich noch wirklich gut aber auch an die Folgen mit den steilen Thesen.
So sieht's aus und die steilen Thesen, eben dieses Kultprodukt von Checkout, es wird wieder belebt und wir werden 15 steile Thesen an der Zahl am Ende liefern, jeder 5. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht an der Stelle noch die Bitte, 5-Sterne-Bewertungen sind immer sehr gerne gesehen, natürlich auch sehr gerne gesehen, bei Patreon ein Abo zu schreiben für 3,57 € inklusive Mehrwertsteuer im Monat. Seid ihr dort dabei und in der Folgenbeschreibung findet ihr neben den Links zu Patreon und natürlich auch dem Link zum Tippspiel bei Kicktipp etc. auch zum Beispiel den Sport1 Darts Newsletter und vieles mehr. Schaut da doch mal rein und an der Stelle würde ich sagen, Micha, Marcel.
Was mit dem Link für Marcels Social Media so? Wird der auch noch berücksichtigt?
Auch noch? Ja, können wir von mir aus machen. Ich schicke dir dann mal eben mein PayPal-Konto, ne? Dann wird das auch noch.
Wir ziehen das einfach von der 5.000 € Gage ab, die ich ja bekomme, dass ich heute dabei bin.
Können wir verrechnen, ja.
Die Followerzahl könnte man ja auch endlich mal nach oben treiben bei dir, ne?
Ja, können wir mit Checkout endlich mal Werbung machen, also so machen wir das. Aber lass uns reingehen mit den steilen Thesen und ich würde sagen, Kevin, du wolltest es schon fast anmoderieren, dass ich hier anfange, aber lass doch unseren Gast anfangen. Marcel, möchtest du starten, deine erste steile These, damit Kevin und ich die dann richtig auseinandernehmen können?
Sehr gut, also ich habe auch wirklich Thesen genommen. Ich glaube, die erste wird schon mal für so eine kleine Aufruhr hier sorgen. Ich habe das natürlich auch passend zu meiner eigenen WM-Prognose gemacht, damit da sich nichts in die Quere kommt, sondern damit ich bin ja so eine Tipp-Legende, ich mache immer alle Tipps richtig. Bei der EM zum Beispiel hatte ich 2 Spiele richtig, was ich zumal gar nicht so schlecht finde, von irgendwie, immerhin, keine Ahnung wie vielen, 30 Spielen oder so. So, These Nummer 1, Nico Springer schlägt Scott Williams 3-0.
Ja. Ist die überhaupt so steil, Micha, ne? Denkst du dir jetzt gerade?
Das denke ich mir wirklich gerade, also ich glaube nicht, wer die ganzen Prognosen und Vorstellungen gesehen hat, dass Nico Springer Scott Williams schlagen wird. Ich sehe aber definitiv ein realistisches Szenario, in dem er das gewinnt. Und ich sehe damit einhergehend jetzt, also ja, steile These, aber jetzt keine so steile These, dass er es 3-0 gewinnt. Also lass mal Nico den Anwurf haben, er holt seine eigenen Sätze jeweils in 3-2 und dann ist es ein Breaksatz, dann ist es letztendlich ein Break in der Partie, was er sich holen muss.
Er ist aber halt auch Debütant gegen Halbfinalist, ne? Das ist schon eine Sache, die da sicherlich auch ein bisschen mitspielen wird. Und ganz ehrlich, dann machen wir es ein bisschen steiler, dann sage ich von mir aus, und Scott Williams bekommt im Spiel nur 7 Darts auf Doppel.
Dann wird es nämlich richtig steil, weil ich wollte noch gerade nachschieben. Durch den Satzmodus kann es ja zu sehr klaren Ergebnissen kommen auf den ersten Blick, die aber gar nicht so klar sind. Halte ich auch nicht für komplett ausgeschlossen, aber Scott Williams hat natürlich starke Erfahrungen gemacht jetzt auf der Eddie-Pelli-Bühne. Trotzdem würde ich mal die Frage stellen, überschätzen wir den vielleicht ein bisschen jetzt durch den letzten guten Eindruck, weil bis dato war das ja jetzt gar nicht so stark von ihm.
Ich würde sagen, jein. weil ich glaube, dass man schon viel von ihm erwarten kann. Und das Problem ist halt, man kann ihn nicht so an seiner Pro-Tour-Leistung messen, finde ich. Ich finde, er ist jemand, der auf der Bühne sehr gerne spielt. Jetzt bei Players Championship Finals war auch, glaube ich, ein richtig geiles Erstrunden-Match mit vielen High-Finishes und so dabei. Also ich glaube tatsächlich, wir sehen da schon einen starken Scott Williams. Aber er ist für mich nicht der bessere Dartspieler trotzdem.
Ich glaube, es wird viel davon abhängen, ob diese steile These aufgeht oder nicht, wie Nico Springer A mit der Nervosität zu kämpfen hat. Er hat es auch hier im Interview gesagt, dass er eigentlich nicht so gut spielt, wenn seine Eltern mit dabei sind. Die sind mit dabei und es wird ein bisschen drauf ankommen, wie der erste Dart von Nico kommt. Wenn der erste Dart kommt, dann würde ich sogar kein, ich sag mal jetzt, sonderlich wahrscheinliches Szenario sehen, sondern aber dann würde ich trotzdem noch irgendwo in meinem Hinterkopf ein Szenario sehen, wo Nico Scott Williams so outscored, dass Scott Williams wirklich nur 7 Darts auf Doppel bekommt.
Es ist schon steil, aber es ist möglich.
Halten wir es so und vor allen Dingen halten wir es so fest, dass es definitiv eine Wahrscheinlichkeit gibt, die gar nicht so klein ist, dass Nico da auf jeden Fall durchkommt und dann noch ein zweites Mal auftreten dürfte, dann gegen Rob Cross. Wäre ja auch ein cooles Spiel. Soll ich weitermachen, Micha?
Bitte.
Dann werde ich jetzt nämlich mal den ganz unbekannten Mann Luke Littler hier reinwerfen. Der wird nämlich unter dem großen Druck zerbrechen und direkt nach Weihnachten ausscheiden gegen natürlich Richie Attaus. Und zwar meine Erklärung, es ist zu viel Brimborium. BBC Sports Personality of the Year, da ist er jetzt nominiert. Dann es vergeht eigentlich gar kein Tag, an dem nicht die PDC irgendeine Pressemitteilung mit Luke Littler betreff raushaut. Mein ganzes Postfach ist voll. Und dementsprechend, es wird reichen zum Sieg gegen Fallon Sherrock zum Beispiel. Da gibt es dann auch einen Riesenbohai um dieses Match. Er kommt da dann natürlich durch, vielleicht auch mit einem richtig starken Spiel, 107 oder so. Und der Hype wird noch größer, wird über noch mehr Tage dann aufgebaut werden für das nächste Match. Und dann kommt Richie Attaus mit einer European Championship Performance und nimmt ihn raus.
Also ich finde, die steilste These an dem, was du gesagt hast, ist, dass Fallon Sherrock gegen Ryan Meikle gewinnt. Aber davon mal abgesehen, Micha, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe es so, dass ich dem Kevin diese Theorie leider nicht abkaufen kann. Ich glaube, diese These ist zu steil, weil ich glaube, der Littler hat richtig Bock, nochmal einen geilen Run zu machen.
Das glaube ich auch. Also ich sehe dieses Szenario eigentlich nicht. Also wenn, dann muss bei Attaus schon alles zusammenlaufen. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal hier angesprochen. Selbst wenn Attaus diese EM-Form hätte und hier, weiß ich nicht, 105 spielen würde, da ist nichts für garantiert, dass das halt auch gegen einen Luke Littler reichen würde. Ich meine, wir sind hier bei Best of 7 Sets. Das kann trotzdem noch mit 4-1 an Littler gehen. Da müsste schon noch mehr zusammenlaufen. Ich hatte eine ähnliche These hier stehen. Ich habe zum Glück noch eine weitere Backup-These, aber ich habe bei mir hier die These stehen gehabt, Fallon Sherrock schlägt Ryan Meikle und auch Luke Littler. Also er geht noch eine Runde früher raus. Aber ich glaube, wir sind uns eigentlich fast alle einig, beide Thesen sind zu steil.
Ja, vor allen Dingen deine jetzt, oder?
Also dann wird, glaube ich, wenn das passieren sollte, dann wird wirklich auf dem Vorplatz des Ali Pally irgendwie so eine Fallon Sherrock-Statue gebaut. Ich meine, die letzten Jahre hatte man ja auch so ein bisschen das Gefühl, es gab ja immer so eine kleine Hintertür, damit sie überhaupt qualifiziert war. Ne? Zum Beispiel als nachträglich der Sieger des Women's World Matchplay dann auf einmal doch einen WM-Platz bekommen hat für sie. Ich glaube, wenn das passiert, dann fliege ich nach England und rutsche auf dem Bauch den Ali-Pally-Hügel einmal runter bis in die Stadt.
Das nehmen wir beim Wort. Dann würde ich das
sehe ich am Ende sogar eher kommen, vielleicht auch ohne so einen Sieg, wenn du das nächste Mal da bist, irgendwie dann da blöd ausrutscht. Ich habe da schon Leute blöd ausrutschen sehen, vielleicht dann auch mit 3,5 Atü auf dem Kessel. Von daher, solche Szenarien sind gar nicht so unmöglich. Aber bei dir sehe ich das jetzt schon anders. Und vor allen Dingen sehe ich es nicht kommen, dass Fallon Sherrock wirklich mehr als ein Spiel gewinnt. Und das wäre schon gut. Ein Spiel gewinnen wäre schon gut.
Okay, ich schmeiß mal meine erste steile These in den Raum. Und bevor du irgendwas sagst, Kevin, Marcel, ich hätte gerne von dir als erstes die Meinung dazu. Mhm. Meine steile These, Wessel Naiman wird Weltmeister.
Das ist interessant. Ich habe nämlich auch eine steile These, die dieser relativ ähnlich ist. Ich glaube, das ist wirklich das krasseste Dark Horse bei diesem Turnier, weil der Baum ist machbar, er ist ein super Spieler, er hat, glaube ich, richtig Bock drauf. Ich glaube, die These ist steil, aber ich glaube, es ist wirklich ein tiefer Run schon fast zu erwarten.
Ein tiefer Run ist wirklich zu erwarten. Ich glaube, Micha, wir hatten ja auch in unserer Prediction Wessel Naiman sehr weit kommen sehen. Und vor allen Dingen, mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist aber auch so ein Hipster-Tipp geworden, weil gefühlt jeder sagt, Naiman wird gegen Price durchkommen. Muss auch erstmal passieren, fairerweise, ne? Und am Ende ist es dann vielleicht auch nur der feuchte Traum von uns ganzen Freaks, die das zu viel zerdenken, und Gervin Price gewinnt 4-1. Würde ich jetzt auch nicht für unrealistisch erachten.
Ich möchte aber für diese steile These nochmal in den Raum schmeißen. Lass Naiman da mal durchgehen in diesem ganzen Draw mit Price, mit Smith, Ratajski, Doby und Rock. Dann steht er im Halbfinale und dann ist es ein gutes Spiel gegen Van Gerven oder Anderson. Und dann ist es noch ein Finalspiel gegen Littler oder Humphreys potenziell. Also ist da was drinne? Seht ihr das? Seht ihr Naiman dann in der Premier League?
Boah, Premier League ist schon echt krass. Also ja, ich meine, klar, ab einer gewissen Stufe wird immer Premier League irgendwie in den Raum geworfen. Ich finde es interessant, dass man letztes Jahr überhaupt gar nicht über Scott Williams zum Beispiel nachgedacht hat. Ich meine, der war im Halbfinale so. Aber boah, ich glaube, nee, da müsste ja schon ins Finale kommen.
Ja, Finale wäre jetzt, glaube ich, auch so die Marke, die ich da nochmal als ziemlich wichtig erachten würde. Und bei Scott Williams war wahrscheinlich genau auch das Problem. Finale, dann wäre wahrscheinlich auch drin gewesen. Aber vor allen Dingen hätte er irgendwie ein deutlich besseres Match im Halbfinale gebraucht, weil das war ja so eine Abreibung. 0-6 gegen Humphreys war irgendwie ein bisschen unwürdig dann für so einen Abend.
Soll Gut. ich meine nächste These machen?
Gerne.
Ja.
Gut, so. Weiter geht's. Wir haben, und das ist eine These, die ist, da bin ich mir sogar fast sicher, dass sie eintritt, wir werden das jüngste Viertelfinale aller Zeiten haben.
Könnt ihr mal aufhören, mir meine Thesen zu klauen? Also.
Ja, ich bin in meinem Tipp nämlich auf folgende 8 Party-Participants des Viertelfinals gekommen.
Party und machen zwar, die dann aber auch.
Ja, warte. Humphreys, De Decker, Littler, Van Veen, Rock, Naiman, Anderson, Chisnell. Das heißt, bis auf das letzte Spiel haben wir wirklich alles Leute, die deutlich unter 30 sind, und Humphreys ist knapp unter 30.
Ich habe bei mir die These stehen gehabt, es ist kein Spieler im Viertelfinale der WM, der älter als 35 ist. Also ich habe es wirklich fast genauso gehabt. Ja. Leicht abgewandelt, ich hatte Humphreys, De Decker, Littler, Van Veen, Doby, Naiman, MVG und Schindler. Also,
ja.
Ich habe aber nur eine Backup-These. Jetzt muss ich mir hier gleich noch was überlegen. Ich sehe das Szenario.
Musste dir was.
Ja, ich sehe das Szenario. Ich stelle es mir gut vor. Also, das würde bedeuten, kein Bunting, kein Anderson, kein Cross, kein Clemens. Aber ich sehe das im Bereich des Möglichen, ja.
Ich finde es auch krass, dass die obere Hälfte fast schon, dass man da fast schon von ausgeht, dass die da alle im Viertelfinale stehen werden. Und die sind alle so jung, das gibt's gar nicht.
Was ich auch spektakulär fände, wäre so ein Line-Up. Ich glaube, bei dir, Marcel, kam das relativ nah, wenn man da Martin vorne sehen würde statt Chizzy im Viertelfinale. Und dann Gary Anderson, so der Opa unter den ganzen Young Guns. Das hätte auch irgendwie was, weil ansonsten Anderson gegen Chisnell wäre jetzt so ein Fehler im System von der ganzen Paarung her. Aber Anderson gegen 7 junge Spieler hätte auch natürlich irgendwie ein bisschen Charme. Dann würde ich mal weitermachen mit meiner zweiten These. Wir haben das Thema Premier League schon angesprochen und meine These hat auch Premier League Bezug. Und zwar sage ich, Gervin Price kann machen, was er will. Er kann spielen, wie er will. Er hat sein Premier League Ticket schon sicher, obwohl sein Jahr komplette Grütze war. Und zwar, es bietet sich einfach niemand so richtig an. Safe sind natürlich Humphreys, Littler, Van Gerven. Platz 4 wird auch dann safe reichen. Da tippe ich jetzt einfach mal, es bleibt so, Rob Cross. Und außerdem, ja, habe ich dann neben einem Gervin Price noch einen Michael Smith, einen Mike De Decker und einen Stephen Bunting. Jetzt mal unabhängig davon, dass es irgendwelche wahnsinnigen Überraschungen gibt. Aber ich sage, an Price kommt die PDC jetzt nicht vorbei, weil man ihn irgendwie an der Stange halten will und weil man auch so ein bisschen diesen Polarisierungsfaktor braucht für die Premier League.
Ich habe heute Nachmittag mit einem Kumpel gemeinsam genau diese Frage diskutiert und wir sind eigentlich fast zu der gleichen steilen These gekommen, wenn bei dieser WM nichts mehr hier irgendwie passiert, sprich wenn wir diese WM rausnehmen würden und wir sprechen jetzt hier nicht über einen Überraschungsfinalisten, einen sehr guten Run von Dimitri Vandenberg, was sich dann hier irgendwie anbietet oder sowas. Ich glaube, was Price wirklich zugutekommen könnte, das wäre eben, dass die Auswahl dann irgendwie um die Plätze 7 und 8 so breit ist, auseinander. Ich glaube irgendwie nicht, dass die PDC Edhouse picken wird oder so. Ich glaube, dann gehen sie eher mit einem Gervin Price und ja, ich kann mir das vorstellen.
Aber hat Price nicht schon wieder rumgeheult und letztes Jahr gesagt, er will nie wieder Premier League spielen und so? Ich meine, gut, das hat er schon öfter mal gemacht, aber...
Wollte ich gerade sagen, ne? Das ändert sich nicht ja immer auch von rum? Tag zu Tag.
Ich glaube, boah, das finde ich echt, also das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gesagt, dass Price eine krasse WM braucht, um überhaupt noch eine Chance zu haben, dieser Premier League zu sein. Weil er dieses Jahr wirklich wenig abgeliefert hat auf irgendwelchen Bühnen oder generell.
Verdient wäre es überhaupt gar nicht. Also ja. Er hat sportlich viel zu wenig geleistet, vor allen Dingen auch auf den großen Bühnen, da kam ja gar nichts. Ich sage nur, das ist noch einer der Spieler neben diesen Top 3, neben Humphreys, Littler, Van Gerven, mit dem du wirklich Tickets verkauft kriegst oder wegen dem du wirklich Tickets verkauft bekommst. Und da sehe ich halt so ein bisschen, dass es ja dann auch mal ein bisschen hitziger werden kann, wenn er da gegen so einen Luke Littler spielt oder gegen MVG sowieso. Und ich glaube, deswegen wäre er noch ein Fit und er profitiert halt davon. Er würde in meinem Szenario davon profitieren, dass es jetzt keine ganz große Sensation gibt, dass es jetzt kein Nyman im Finale steht oder so und dass sich eben neben den 3, 4 Top-Leuten keiner so richtig anbietet.
Ich glaube auch, wenn alle eine gleich starke WM spielen würden, sie würden ihn vorziehen vor Chisnell, vor Clayton, vor Hatter, vor Vandenberg, vor Espinel. Und ich glaube, dann wäre Gervin Price drinne. Außer einer von denen ist signifikant besser als Price.
Ja, also halten wir fest, ist auch nicht so steil. Micha, mach du mal weiter.
Ich finde sie bisher fast schon die steilste These, muss ich sagen.
Althaus-Alarm.
Ja.
Also ich muss sagen, ich überspringe jetzt meine These 2 und 3, weil die hier schon aufgegriffen wurden. Ich hoffe, ich greife jetzt keinem von euch was weg. Meine nächste steile These, und die ist, glaube ich, jetzt mit Abstand die steilste, was bislang genannt wurde. Kein Deutscher ist mehr nach Weihnachten mit dabei.
Boah, also diese These würde ich alleine schon deswegen ungern unterstützen, weil es irgendwie traurig wäre, weil man freut sich ja schon immer auf die Deutschen. Ich meine, klar, letztes Jahr war es dann halt hardcore enttäuschend nach Weihnachten, aber ja. Also ich würde sagen, so ein Martin oder so sehe ich schon nach Weihnachten noch drin. Aber es wird, ja, also die Deutschen im Ellipelli bis auf Gaga 2023, ja, noch nicht so erfolgreich gewesen, wie sie eigentlich spielen können. Also magst du da vielleicht sogar recht haben?
Ja, sagen wir so, also eine ganz sichere Kiste wäre dann, wenn ich mich festlegen müsste, am ehesten Schindler. Weil Martin gegen Kellen Ritz eine Wahnsinnsbilanz hat von irgendwie 12-0 oder so. Gegen Romeo Grybavac, das würde er auch gewinnen, da bin ich mir einfach sicher. Wenn wir dann da irgendwie eine Sensation mal antizipieren, gemäß deiner steilen These, dann bräuchte es dafür noch ein Clemens Ausscheiden gegen Sonnefeld. Das sehe ich zumindest eher oder wahrscheinlicher als ein Martin Ausscheiden. Mhm. Ja, und Ricardo, Flo, Nico und Kai sind ja alles auch jetzt keine nominellen Favoriten, weil es eben ungesetzte Spieler sind. Also am ehesten würde ich sagen, spricht Martins Spiel gegen Kellen Ritz oder gegen Romeo Grybavac dagegen.
Da mache ich meine nächste These. Und zwar haben wir hier die folgende. Ja, die ist vielleicht nicht, die ist schon möglich, aber ich interessiert mich, was ihr dazu sagt. Und zwar der höchste Turnier-Average wird von Gian van Veen gespielt werden.
Ja, kann ich sehen. Also ich glaube es nicht. Ich glaube irgendwie an irgendwas von Littler bis Nyman. Aber es kann sein. Also so ein Gian van Veen 112 oder sowas. Ja.
Ich rede auch sogar vom, ich habe mir überlegt, es ist der höchste Average in einem Spiel und der höchste Gesamtaverage auch noch.
Da bin ich raus.
Also ich gebe Van Veen hier, weil er hat die letzte Zeit so geil gespielt, da habe ich so das Gefühl, das ist schon möglich. Ich habe ihn ja auch im Viertelfinale, dann ist Feierabend gegen Littler bei mir, aber wer weiß das schon. Hat er auch dann 2 Spiele weniger, wo er nochmal gut spielen muss.
Ich meine, Van Veen ist ja einer der Spieler aus dieser Average-Wahnsinnsgruppe beim Grand Slam, wo ja auch Nyman drin war, ne? Dementsprechend, ja, da hat er schon gezeigt, jetzt sind die Distanzen natürlich andere. Für so einen einzelhohen Average bietet sich natürlich ein First-to-Three-Set-Match am ehesten an. Da sage ich, mit mutmaßlich Ricardo ist es dann jetzt aber auch kein totales 3-0, was draufstehen muss. Aber es könnte natürlich dann auch eine Situation ergeben, dass Gian da richtig stark durchkommt, dann nochmal richtig stark spielt gegen Rob Cross, aber das Spiel verliert, trotz irgendwie 104. Und am Ende hat er irgendwie einen Schnitt von 106, also dementsprechend nicht komplett ausgeschlossen. Er hat auf jeden Fall das Scoring-Potenzial, ne?
Ja, also es ist im Bereich des Möglichen, aber gerade auch, wenn man sich halt die Draw anschaut. Also wenn er lange im Turnier ist, dann glaube ich irgendwie nicht, dass er den höchsten Turnierschnitt spielen wird. Also wenn dann eher, wenn er nur so 1-2 Partien spielen wird und dann in einen Ricardo in gefühlt dem besten Spiel des Jahres reinläuft oder so und dann vielleicht auch noch mit 6-7 Punkten mehr im Schnitt verliert. Aber ich glaube, auf lange Distanz wird ein Luke Humphries, ein Luke Littler hier einfach mehr liefern.
Deswegen ist die These ja auch steil.
Ja, passt auch ins Format.
Du hast das Format kapiert, sehr gut.
Ja, ich habe das Format mit erschaffen.
So nämlich, ne? Also Mitgründer des Formates. Ja. Soll ich weitermachen mit meiner dritten? Dann würde ich hier nochmal auf die Deutschen zu sprechen kommen. Und zwar, alle hoffen ja auf ein Achtelfinale Martin Schindler gegen Gabriel Clemens, vergessen aber das andere deutsch-deutsche Duell schon eine Runde zuvor in Runde 3, nämlich Nico Springer gegen Ricardo Pietrezco. Nichts mit Van Feen.
Ja, das wäre natürlich eine krasse Überraschung. Also Ricardo kann auf der Bühne wirklich gut spielen, aber der hat, also ich sehe den in keinem Universum den Van Veen rausnehmen. Also außer Van Veen ist halt in diesem Modus, ey, bei der WM letztes Jahr lief gar nicht, ist immer noch ungewohnt, kommt vielleicht nicht so gut rein. Dann hat Ricardo vielleicht eine Chance, wie er es letztes Jahr ja auch gegen Humphries hatte, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber nee, also wenn das zustande kommt, fände ich richtig geil, muss ich sagen. Aber dann wäre meine dritte These wahrscheinlich auch kaputt, weil dann müsste Van Veen nicht so gut gespielt haben, vermute ich mal.
Aber siehst du Ricardos Sieg gegen Van Veen unwahrscheinlicher, als dass Nico zum Beispiel die dritte Runde erreicht gegen Scott Williams und Cross?
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch so getippt, dass der Scott Williams und Cross rausnimmt. Aber dass Ricardo an Van Veen vorbeikommt, finde ich eher unwahrscheinlich.
Ich sehe das auch gar nicht passieren. Also nicht unbedingt jetzt, dass einer von beiden in die dritte Runde einzieht, aber dass beide es machen, das sehe ich nicht. Also das ist für mich schon unwahrscheinlicher, als dass Martin hier einen Finalrun hinlegt und in die Premier League kommt.
Was ich ja schön finde, ist diese Würze, irgendwie alle Thesen von uns so ernst zu nehmen, hier
ja,
so gegenseitig.
Ja, aber so soll es ja auch sein. Ja,
das
hast
macht
du gerade,
Spaß.
Micha, hast du da deine nächste These gerade schon rausgehauen?
Nee, ach, das so ist keine steile These,
das ist
meine Meinung.
Wirklich?
Ach,
nein,
krass.
Nein, das ist, also nein, ich muss zurückrudern, aber das war jetzt keine steile These von mir. Also ich sage, Martin reicht sogar ein gutes Halbfinale in diesem Fall. Weil eben wieder dieser Contender-Kreis da so groß ist. Zwei Titel auf der European Tour, deutscher Markt etc. Ein Halbfinale, was er dann nicht so ganz klar verliert, also mindestens 3 Sätze holt, würde ich sagen, dann ist Martin in der Premier League, ist nicht meine steile These. Zu der komme ich nämlich jetzt. Und ich sage, es kommt nicht zu dem Halbfinale zwischen Humphries und Littler, weil beide vorher aus dem Turnier ausscheiden.
Gegen wen dann jeweils? Hast du da eine Idee, wen du da vorne siehst?
Humphries geht im Viertelfinale gegen Bunting oder De Decker raus. Und Littler scheidet gegen Cross, Van Veen oder Gilding aus.
Ja, wenn man die Namen hört, ist das schon möglich, ne? Also dann sehe ich aber eher Humphries irgendwie ausscheiden. Ich weiß nicht warum, ist irgendwie ein Bauchgefühl, aber. Ja, ich glaube, gibt es überhaupt irgendeinen Tippzettel auf dieser Welt, wo das Halbfinale nicht so getippt wurde? Ich glaube, die
Leute.
Es
müssen aber beide raus sein. Beide müssen raus sein.
Ach, beide müssen raus sein.
Beide dürfen nicht das Halbfinale erreichen für diese These.
Oh, nee, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ey, ist eine steile These, würde ich mal behaupten.
Definitiv, ist approved. Aber ich würde auch sagen, ich würde dir beipflichten, ich sehe, wenn eher Humphries rausgehen. Ganz komisch, aber ich halte so seinen Baum für noch gefährlicher, wegen Mike De Decker, weil ich dem irgendwie viel zutraue. Das könnte dann irgendwie so ein richtiges Banger-Spiel werden, da im Viertelfinale. Mike De Decker dann mit einem ganz großen Sieg und der sicheren Premier League.
Jetzt, das Wort Premier League haben wir auch schon öfter mal eingebaut hier.
Absolut, müssen wir jetzt gucken, auf den Index schmeißen.
Wir gucken weit in die Zukunft. Dann habe ich eine, ich würde sagen, schon steile These. Ich liebe es, das jedes Mal zu sagen. und zwar habe ich hier 2 neuen Data in einem Spiel werden passieren. Das ist ewig nicht mehr passiert. Ich glaube, das letzte Mal das mit Thornton und Wade?
Das letzte Mal 2 neuen Data müsste eigentlich Van Gerven gegen wen war das gewesen sein? Hier den Schotten auf der Pro Tour Players Championship Turnier, wo Van Gerven 2 geworfen
hat. Ryan Murray?
Ja.
Ich bin auch ein kleiner Nerd, ne? Nee, aber ja. Tatsächlich, ja, aber im Fernsehen war das ja nicht. Also, nee. Ich weiß nicht, aber ich also mal klar, jeder kennt natürlich hier Taylor 2010 im Finale gegen Wade, dann natürlich beim World Grand Prix die 2-9 in einem Spiel, aber ich glaube, bei so einem Van Veen versus Littler Game oder Littler gegen Humphries, das ist schon eine Sache, die passieren könnte.
Oder Littler-Anderson im Finale?
Oh, das wäre natürlich am geilsten.
Also bei dem Spiel könnte ich es halt echt sehen, ne? Littler gegen Anderson, das sind auch Spieler, die sich so gegenseitig hochschaukeln, haben wir im Grand Slam Halbfinale gesehen, also wer weiß. Fände ich auf jeden Fall natürlich auch aus uneigennütziger Perspektive ganz cool, wenn ich da im Finale zumindest dann zweimal die Chance hätte, dann auch wirklich in der Halle zu sein bei einem neuen Darter, weil die Gefahr besteht ja immer, dass man bei den dann doch nicht immer ganz kurzen Wegen dann auch irgendwie gerade im Presseraum rumlungert. Aber wo du Ryan Murray ansprichst, ganz ehrlich, auch ein heftiger Downfall, oder? Der war ja einmal bei der WM. Und hat gegen Michael van Gerven doch da sogar gespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hat er nicht sogar einen Satz gewonnen, aber das war auch alles von ihm.
Das ist korrekt. Ich muss aber nochmal zurückrudern. Es war nicht beim Players Championship Turnier. Ich schaue gerade rein. Es war 2017 bei einem UK Open Qualifier in Wigan.
Okay.
Weiß man es gar
nicht. Murray, das war die WM auf jeden Fall, in der kein Publikum da war, das weiß ich noch. Also das müsste die 21er dann gewesen sein. Aber ja, also von dem hat man wirklich echt nichts mehr mitbekommen. Also da ist wirklich echt nicht mehr viel los. Steile These vielleicht, Ryan Murray holt sich die Tourcard wieder.
Also das wäre jetzt die Nerd-Version der ganz steilen Thesen hier. Würde dann mal weitermachen mit meiner Nummer 4. Das ist jetzt wirklich auch eine sehr steile und sie bezieht sich auf WM-Abend Nummer 1, denn es wird etwas Unfassbares passieren. Thibaut Tricol wird Joe Comito schlagen. Nein, Scherz, er wird auch Luke Humphries bezwingen. Es wird eine Riesensensation geben. Thibaut Tricol zieht in die dritte Runde ein und eliminiert den Weltmeister.
Ja, The French Touch schlägt zu.
Ich glaube, ohne Witz, ne, in diesem Modus, der hat Angst, auf der Bühne zu spielen, hat dann aber schon auf der Bühne an dem Abend gespielt, kommt vielleicht zu einer gewissen Lockerheit. Das ist, könnte schon also gar nicht mal so ungefährlich werden. Weil du hast dann, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe. Ich meine, klar, oder du machst es halt so wie Mickey Mansell und hast dann irgendwie gar keine Körperkontrolle mehr am Ende. Aber da müssen wir ja nicht von ausgehen. Haben wir damals übrigens zusammen geguckt, Kevin. Den Eröffnungsabend bei dir zu Hause.
Aber ein Kultabend. Ich würde,
ja, richtig. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass eine Chance besteht, aber ich sehe schon so ein, ja, vielleicht ein 3-2 für Humphries. Aber dass Humphries gewinnt, da bin ich mir sicher.
Das ist mir sogar schon zu eng. Also, ich sehe dieses Szenario wirklich gar nicht kommen. Also, dass Tricol Comito und Humphries schlägt, unter 1%.
Ja, mag ja sein. Es handelt sich hier um steile Thesen, möchte ich nochmal erwähnt haben.
Ah, gut, dass du es dazu gesagt hast.
Jetzt das mal ganz im Ernst. Luke Humphries erstes Spiel bei der letzten WM. Ich rede jetzt nicht über dieses Fast-Ausscheiden gegen Ricardo. Das erste Spiel gegen Lee Evans, seinen Kumpel, war richtige Kacke. Also Lee Evans hat da teilweise in Legs 7, 8 Darts am Doppel vorbeigeworfen. Und wenn sowas wieder passieren sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tricol das aber nutzt, besser nutzt als ein Lee Evans, eher bei einer zweistelligen Prozentzahl, würde ich schon sagen. Deswegen, why not?
Ich schmeiße meine nächste steile These in den Raum. Und da müsst ihr jetzt nochmal wirklich einen Blick aufs Draw werfen und gucken, was wie wo möglich ist. Und ich sage, es erreichen mehr ungesetzte Spieler die dritte Runde als gesetzte Spieler. Wir erleben eine WM der Überraschungen. Sprich, mindestens 17 ungesetzte Spieler in Runde 3.
Das ist so lustig, weil ich habe auch wieder was sehr Ähnliches aufgeschrieben. Also das Wort ungesetzt kommt auch in meiner letzten These vor. Das finde ich ganz gut. Mehr als die Hälfte hast du gesagt?
Ja.
Okay, in Runde 3 haben wir noch 32 Spieler.
Genau, ja. Genau.
Brauchen wir 17 quasi. Okay.
Ja.
Wie habe ich das denn gemacht?
Ja, ich rechne dann jetzt mal eben durch. Wir melden uns in 10 Minuten
werfe, zurück. Nein, ich werfe mal ein paar Namen in den Raum. Vatimena kommt gegen Wade durch. Plaisir kommt gegen Wright durch. Suter gegen Bunting. Kist gegen Van Dijvenbode. Scott gegen Hatter. Dann sage ich hier, ich muss auch das Draw durchgehen, Joyce gegen Noppert. Suljovic gegen Searle. Williams oder Springer gegen Cross, Petretzko gegen Van Veen, Menzies gegen Espinel, Lukman gegen Gilding, Kevin Dutz gegen Michael Smith. Ich gehe weiter im Draw runter. Goto gegen Clayton, Hempel oder De Swaan gegen Gurney, Barry oder Heibrechts gegen Price, Nyman gegen Cullen, Landmann gegen Dolan, De Graaf gegen Anderson, Jim Williams gegen Ross Smith, Ricky Evans gegen Dave Chisnell, Sonnefeld gegen Clemens, Slevin gegen Vandenberg, wie viel waren das?
22.
22. Ja, lass mal 17 davon aufgehen.
Vor allen Dingen das Lustigste daran finde ich, dass du so ein obvious Call wie Richard Wehns dran nimmt, Christoph Ratajski raus, nicht drin hast.
Ja, ja, süße, noch mehr. Was sagt ihr dazu?
Boah, also ich habe in meinem Getippten wirklich gar nicht mehr so viele Ungesetzte in dieser Runde. Also meine Ungesetzten in Runde 3 beschränken sich auf Vatimena, Scott, den habe ich auch, Ryan Joyce, Nico Springer, Menzies, Luke Mann, Dötz, dann ganz lange gar keiner, Landmann und O'Connor. Also das sind auf jeden Fall weniger als die Hälfte. Und ich könnte mir, also ja, also da sind wirklich viele Bäume dabei, wo das schon passieren kann. Also da sind so viele kleine Brackets drin und die sind auch alle mittlerweile auf einem Niveau, die Spieler. Ich meine, wenn Richie Attehouse die EM gewinnen kann, dann kann auch sein, dass hier, keine Ahnung, vielleicht ist ja gar kein Gesetzer mehr dabei in Runde 3.
Ich kann mich an eine WM erinnern, das war, glaube ich, die Debüt-WM von Florian Hempel, kann das sein, als da auch super viele ausgeschieden sind. Da gab es auch schon mal so ein Favoritensterben. Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie 14 waren oder so, was dem ja schon recht nahe kommt. Aber dann gab es auch vor 2 Jahren die WM, ich glaube, da waren 29 Gesetzte nach Weihnachten doch dabei. Da waren es ja dann fast alles Favoritenduelle. Also dementsprechend, die Range ist sehr, sehr breit, um es mal so zu formulieren.
Und die wird jetzt noch breiter werden, weil, also ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber es sind ja auch steile Thesen hier noch, ne?
Ja, ein paar steile Thesen gibt es hier, glaube ich.
Guter Punkt. Ja.
Also würdet ihr sagen, dass Kevin Dötz Michael Smith zum Beispiel schlägt, ist es mittlerweile schon gar keine steile These mehr? Also es ist auch nicht meine These, aber ich habe es gerade gelesen, deswegen, also ich habe es getippt, aber es ist jetzt nicht hier die These, die ich mitgebracht habe, um es mal so zu sagen.
Es ist steil, aber möglich.
Ja.
Also letztes Jahr war er nah dran, ne? 2 Sätze gewonnen.
Wesentlich möglicher, als dein French Touch hier Humphreys rausnimmt.
Ja, okay, ich melde mich gleich schon ab, ist ja gut. Aber jetzt mal im Ernst, Kevin Dötz ist, ich glaube, eigentlich schon traumlos für jemanden wie Michael Smith, der so ein bisschen struggelt, weil Dötz ist jetzt auch nicht besser als im Vorjahr bei seinem Debüt. Hatte da natürlich dann auch den Tricol-Vorteil, dass er schon ein Spiel gewonnen hatte an dem Abend. Und dementsprechend, ich finde insgesamt die Auslosung für den Bully Boy recht günstig. Auch danach Ratajski, Veenstra oder so. Also du kannst hier als Michael Smith auch mit dem C-Game relativ locker ins Achtelfinale kommen.
Reicht das dann für die Premier League zusammen mit dem World Cup-Titel?
Ja.
Echt? Sagst du das?
Sehe ich auch gar nicht in der Premier League irgendwie.
Überhaupt nicht. Warte mal, in der Post-World Championship Order of Merit wäre er jetzt die 15. Dann sprechen wir hier über ein Achtelfinale, hast du gesagt, das ist die 4. Runde. Ja, dann wäre er die 14. 14 der Welt? World Cup-Titel, reicht das?
14, alles Pillepalle. Wenn ich mir das angucke, wer dann vor ihm steht. Hatter ist kein Mann für die Premier League, Dave Chisnell dann auch nicht. Das sind etliche Spieler, die dann nicht einziehen würden, auch ein Danny Noppert nicht. Und in meiner Theorie ist ja auch Price safe, dann hätten wir 5 Spieler safe. Dann spielt sich so ein De Decker mit einem WM-Viertelfinale rein und Dimi hat auch schon gesagt, er hat eigentlich auch keine Lust und hat quasi die Brücke sehr gut gebaut, sehr stabil gebaut für seinen Landsmann. Dann wäre De Decker drin, Bunting von mir aus auch und dann eben 8. Platz Michael Smith, weil sich keiner so richtig anbietet in meinem Szenario.
Na. Da sehe ich aber Dimi noch eher als Michael Smith.
Nee, Dimi, ich glaube, nach dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, der hat sich da fast rausgenommen.
Ja gut, klar, gut, nach dem Gespräch, wenn die PDC dann hier die Checkout-Folge gehört hat, dann machen die das nicht mehr.
Nein, aber
hat Dimi wieder so übertrieben oder was? Muss ich mir unbedingt anhören, die Folge.
Ja, hörst dir unbedingt an, weil ich fand es sehr interessant, dass er eigentlich gesagt hat, er hat diese Erfahrung schon gemacht und es ist unfassbar hart. Er hat eine 3-jährige Tochter und im Prinzip, ja, es ist irgendwie cool gewesen, aber es ist unfassbar hart und dementsprechend für mich war das so eine breite, stabile Brücke, die er da gebaut hat, so eine Pontonbrücke für Mike De Decker, den er ja auch mag und dann wird die PDC auch sagen, ja komm, De Decker, wenn du eine halbwegs passable WM spielst, also für mich ist nach dem Gespräch, nach der Aussage ist für mich klar, wenn beide eine halbwegs ähnliche WM spielen, dann werden sie De Decker nehmen.
Man muss aber auch dazu sagen, 2 Belgier in der Premier League, also am heutigen Tag der Aufnahme, nachdem das Comeback des neuen Stromberg-Films angekündigt wurde, ist bei der PDC auch alles möglich. Also könnten auch 2 Belgier sein. Nächste steile These, ich sage mindestens 3 Belgier kommen in die Premier League. Nein, kleiner Scherz. Ich mach mal weiter mit meiner nächsten steilen These. Und zwar Brandon Dolan schlägt wie im letzten Jahr Price und Anderson, in diesem Jahr sowohl MVG und Anderson.
Ich weiß nicht, wann Brandon Dolan das letzte Mal ein Triple getroffen hat, um ehrlich zu sein.
Ja, doch, gegen Schindler, 2 bei den Players Championship Finals, aber wir sind richtig rausgefallen.
Stimmt, richtig. Also das ist für mich so die sinnbildliche Performance auch gewesen, die du gerade ansprichst für Brandon Dolan dieses Jahr. Also solange es nicht nochmal so ein ganz schlimmes Spiel, ich glaube, das war das gegen Mickey Mansell, dieses ganz lange Spiel.
Ja, genau, 6-5 im fünften Satz.
Ja, genau, also das ist ja wirklich ganz furchtbar gewesen zum Anschauen. Ich glaube nicht, dass er gegen einen von beiden aktuell den Hauch einer Chance hat.
Ja, in dieser Form sehe ich es auch nicht. Also letztes Jahr hat er uns alle überrascht mit den angesprochenen 2 Siegen, aber nee, ich sehe es auch nicht. Obwohl er natürlich so ein kleiner Angstgegner für den Michael van Gerven auch ist, aber dafür ist sein Spiel einfach zu sehr zusammengefallen im Laufe des Jahres.
So, dann komme ich zu meiner 5. steilen These. Und die ist interessant, denn ich sage, ich verbinde die These mit einer Frage an euch. Und zwar sage ich, ein deutscher Spieler wird einen 110-Plus-Average spielen in einem Spiel. Und ich frage euch jetzt, glaubt ihr es? Und wenn ja, wer wäre das?
Nein.
Ich sehe es auch nicht. Am ehesten würde ich sagen, wird es Martin sein in seinem ersten Spiel gegen Kellen Ritz.
Ich glaube auch, dass Kellen Ritz sich ich glaube, Kellen Ritz wird unter 80 spielen, ist ja auch meine Theorie.
Aber und dann spielt Martin keine 110.
Naja, oder Martin hat richtig Bock, Kellen Ritz wirklich komplett ins Loch zu werfen. Kann ich ja auch nicht sagen, aber vielleicht hat Gaga eine gute Chance gegen Sonnefeld, weil das, glaube ich, ein ziemlich geiles Match wird.
Was mit Nico? Nico
ja, gegen Nico, Williams? Nico darf man auch nicht vergessen.
Vor allen Dingen bei deinem 3-0-Tipp, so schließt sich jetzt der Kreis.
Stimmt. Ja, oder Ricardo gegen Van Veen, wo Van Veen dann mit 112 rausgeht mit dem höchsten Turnierschnitt.
Ich möchte, dass einfach alle meine Thesen eintreffen.
Alle Deutschen sollen einfach immer 110 spielen.
Genau.
Alle deine Thesen treten in einem Spiel ein.
Ja. Und nächstes Jahr dann 6 Deutsche in der Premier League.
Bei dann insgesamt 24 Premier League-Teilnehmern vielleicht nicht ganz unrealistisch. Aber also, das wäre natürlich mal ein Brett. Ich meine, wer auch, wenn wir nicht vergessen dürfen, Florian Hempel, der hat ja schon mal 10 Minuten lang den Status als bester Spieler der Welt inne gehabt im letzten Jahr mit den 2-10-Datern in Folge. Also wenn er das ein bisschen strecken kann, dann wäre auch das möglich.
Boah, das stimmt, das war auch geil. Gegen Dimi, ne?
Ja, und Dimi war auch geil. Übrigens sehr, sehr froh, hat er mir gesagt, dass er nicht wieder gegen Flo spielen muss. Dann würde ich jetzt mal mit meiner 5. und letzten These weitermachen und sie ist nicht sportlich konnotiert und ich nehme jetzt nochmal den Austragungsort in den Blick. Hat uns irgendwie auch durch die komplette WM-Vorschau jetzt irgendwie immer getragen. Das Thema wurde auch in kaum einem Interview ausgelassen und zwar Zukunft Alexandra Palace. Und ich sage jetzt einfach mal, die PDC macht etwas, was mittlerweile kaum noch jemand erwartet. Sie sagt nämlich, während der laufenden WM, ja, wir verlängern den Vertrag um weitere 4 Jahre und dann sind die Diskussionen erstmal alle abgeräumt und es gibt nicht vorschnell irgendein Saudi-Arabien oder was nicht sonst alles. Es wird 4 weitere Jahre gespielt werden im Ali Pally und dann wird man eben auch das offiziell machen, was Barry Hearn schon hat durchklingen lassen und zwar die 128 Spieler. Und jetzt kommen wir zu meiner eigentlichen wirklich steilen These und zwar ab dem nächsten Jahr wird Gruppenphase gespielt. 32 Gruppen, A4 Spieler, das heißt 6 Spiele pro Gruppe, natürlich kürzeres Format. Man hat 192 Gruppenspiele plus dann eine K.O.-Runde mit letzte 64 bis zum Schluss, macht nochmal 63 und top. Dann sind wir bei 255 statt 95 Spielen und man kann die WM einfach um 2 Wochen verlängern und dann hätte man dieses Ticket-Problem auch gelöst und die PDC macht noch mehr Reibach, ohne nach Saudi-Arabien zu gehen.
Und zusätzlich wird die WM noch nach Eisenstadt verlegt und man spielt Double In. Nein, also ich sag mal so, ich bin eigentlich schon ein Freund von der Gruppenphase bei vielen Turnieren, weil mehr Spiele, man kann noch mal was sehen und kürzere Distanzen, mehr Spieler gegeneinander. Bei der WM fände ich es aber nicht so gut, weil dann wäre ja die Chance für Überraschungen, dass die Favoriten mal in so einer ersten Runde wirklich zittern müssen, die wäre viel weniger gegeben. Also als Humphreys kommst du dann ja auf jeden Fall durch, auch mit dem French Touch in deiner Gruppe.
Da waren ja auch einige Thesen jetzt in einem. Ich hoffe, also die erste Hälfte deiner These hoffe ich sogar drauf, dass wir dieses Announcement bekommen, weil für mich gehört die WM in den Ali Pally. Und wenn schon, wenn sie den Ali Pally verlässt, dann gehört sie immer noch nach London, meiner Meinung nach. Oder zumindest England. Aber das wäre schon krass. Ich hoffe, dass dieses Saudi-Arabien-Zeug wirklich echt nur dahingelabert ist, dass sowas überhaupt gar nicht in Frage kommt. Weil das fände ich ganz, ganz schlimm für den Dartsport. Und das würde völlig die falschen Zeichen setzen. Gruppenphase finde ich auch oft cool anzugucken. Aber das Problem ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann diese sehr redundanten Spiele irgendwann hat. Man hat irgendwann auch Spiele dabei, wo man sich denkt, ja, cool, also die sind beide raus, die spielen jetzt nochmal gegeneinander. Das kann es dann nämlich auch wieder geben. Und dann verliert die WM schon so ein bisschen diese Magie, dass man ja eigentlich jedes Spiel gucken möchte. Und bei 255 Spielen müsste man schon hardcore arbeitslos sein, um dieses Ziel zu erreichen, glaube ich.
Und stell dir mal vor, dann hättest du jetzt, wie von dir angesprochen, irgendwie die Partie Menzel Long, aber in der es dann wirklich um nichts mehr gehen würde, dass einer von beiden weiterkommt. Ja, aber wo es nicht mehr darum geht, dass einer weiterkommt. Also ich glaube, das wird sich nicht mal mehr einer von uns dreien geben.
Also das Ding ist, voll wäre der Ali Pally ja trotzdem, weil die das so verkaufen würden, dass die Leute ja gar keine Ahnung haben, was sie sich da jetzt angucken. Und
von daher argumentiere ich ja. Also im Prinzip, das wäre dann so der Weg, wo ich sage, ja, vielleicht lässt sich die PDC darauf ein und es ist denen völlig egal, dass keiner mehr dieses Spiel beachtet am 17. Turniertag, Menzel gegen Long. Aber man hätte dann irgendwie einen Weg, um die Einnahmen zu verdoppeln, wenn man einfach aus 16 Tagen 32 macht, auch wenn das natürlich bedeutet, dass wir dann auch noch 16 Tage länger podcasten müssten hier. Und dann irgendwann mit so ganz glasigen Augen hier schon vorsitzen und
ja, noch so Streichhölzer hier so zwischen die Augen.
Absolut, also da sehe ich mich schon.
Gut, ich bringe mal meine letzte These und die ist ein bisschen nerdiger, da muss man schon ein bisschen weiter in die Materie reingehen. Steile These. Alexander Merckx sichert sich eine Tourkarte. Und das kommt über zwei Möglichkeiten zustande. Entweder er erreicht bei der WM das Halbfinale oder Christian Kist erreicht das Viertelfinale und sichert sich seine Tourkarte über die Order of Merit und Alexander Merckx rückt über die Challenge Tour nach. Für das Viertelfinale von Christian Kist müsste er mal das Rasmer schlagen, Dirk van Dijvenbode an Stephen Bunting vorbeikommen und dann potenziell den Sieger aus Hetter oder De Decker schlagen.
Hast du denn Präferenz? Also bist du großer Alexander Merckx-Fan oder wie kann ich mir das vorstellen?
Marcel, der heißt doch nicht Alexander Merckx.
Ja, also ich würde Merckx sagen, habe mich jetzt aber angepasst.
Ja, also keine Ahnung, ne? Ich brauchte hier einfach eine steile These, weil ihr mir schon zwei Stück weggenommen habt. Also.
Hast du schon mal gegen Alexander Merckx gespielt?
Nein.
Nur gegen Arno Merck ohne X.
Also ich habe gegen Alexander Merckx schon mal gespielt bei der Challenge-Tour. Ist halt cool, dass er ein schneller Spieler ist. Kann man sich besser geben als viele andere. Beispiel Christian Kist. Finde ich ganz schlimm zuzuschauen. Also feiere ich gar nicht und sehe ich auch nicht im Viertelfinale. Also deswegen glaube ich, dass wir Alexander Merckx für einen Halbfinal-Run brauchen. Und das wäre bestimmt auch ein interessanter Baum. Oder Micha, was hast du denn da für einen Baum?
Moment, lass mich kurz nachschauen. Er müsste Stephen Burton schlagen in der ersten Runde. Sehe ich schon nicht, da bin ich schon raus. Aber dann müsste er Doby schlagen, dann Rock, dann Michael Smith, dann Nyman, Price, Cullen, Gurney, Clayton, Hempel, Deswan, irgendeiner von denen.
Ja genau, Merckx gegen Hempel im Viertelfinale der WM. Also das unterschreibe ich sofort. Ja, auf jeden Fall gut.
Das wäre schon witzig, aber ich denke, da muss er wohl noch ein Jahr Challenge-Tour ranhängen. Oder Mitte Januar sich natürlich bei der Q-School eine Tourcard holen. Da wird er wohl zum Top-Favoritenkreis dazugehören, würde ich mal behaupten.
Bevor es jetzt zu albern wird mit den steilen Thesen, vielleicht, du hast jetzt die Brücke gebaut. Marcel, wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Q-School, spielst du mit im Januar?
Ich habe es noch gar nicht entschieden. Ich weiß gar nicht, bis wann man buchen kann. Aber die machen das ja oft bis nach der WM, weil dann viele noch irgendwie spontan Bock haben. Und das ist ja eine riesen Cash-Cow für die PDC, die Q-School. Ja, ich habe die letzten Monate so gut gespielt wie noch nie, das weiß ich auf jeden Fall. Aber ich habe die letzten 3 Jahre bei den Q-Schools jeweils kein Spiel gewonnen. Das hat mich dann doch schon echt erschüttert. Also, und ich mag den Spielort in Kalka gar nicht, muss ich sagen. Also, auch als Berliner ist Kalka wirklich ein ekelhaft weiter Ritt. Und das regt mich auch ein bisschen auf, dass die Next Gen da ja jetzt auch Station machen wird. Aber am Ende des Tages bin ich eh zu dartsüchtig und werde eh wieder da aufkreuzen. Also von daher, gehe ich davon aus, dass ich Q-School spiele.
Entweder
du holst die Tourcard, oder?
Ich hole mir die Tourcard über die Wattenberg-Wildcard-Regelung. Entry-Deadline ist übrigens der 31.12. um Punkt 14 Uhr.
Für die Wattenberg oder für die Q-School?
Für die Wattenberg-Wildcard, dass ich sage, ob ich die Tourcard nehme oder nicht.
Ah, das ist also fair, ja.
Ja, genau.
Kann ich meinen Nachnamen noch ändern? Dann würde ich vielleicht, können wir es dann ja ausspielen, wer von uns dann die Tourcard bekommt.
Ja, dann spielen wir, weiß ich nicht, im Senioren-World Cup gegen die Halbrechtsbrüder in 5 Jahren.
Es gibt ja am 31.12. dann sicherlich noch ein bisschen Bühnenzeit, weil da wird ja nicht gespielt und da könnte man dann dieses Spiel austragen zwischen Wattenberg und Althaus um die 129. Tourkarte. Aber um das abzurunden, weil du die Next Gen ansprichst, du hast sie im letzten Jahr ja schon mitgenommen und das wird jetzt auch unabhängig von den Spielorten der Fall sein in 2025, nehme ich an.
Ja, ich habe schon Bock und ich habe vor allem extrem Motivation dadurch, dass zum Beispiel mein bester Freund hier aus Berlin, David Jeske, das erst in die Super League geschafft hat und wir sind quasi von Anfang an gehen wir diesen Weg zusammen. Man sieht uns überall zusammen bei Turnieren. Wir practicen immer zusammen. Wir fahren durch ganz Deutschland und so und er hat es in die Super League geschafft und das nervt mich natürlich auch, weil ich es natürlich auch gerne geschafft hätte. Gut, ich habe 2 Wochenenden nicht gekonnt leider letztes Jahr, hätte wahrscheinlich aber spielerisch auch keinen Unterschied gemacht. Da war ich noch nicht so gut drauf, aber ich hätte schon Lust, auch mal in die Super League reinzuschnuppern und das ist ja der einzige Weg jetzt da rein über die Next Gen und deswegen wird man mich da wohl zwangsläufig sehen.
Und findest du die Regelung gut, dass das jetzt der einzige Weg ist, also dass man jetzt wirklich von Anfang an da Fakten schafft und jetzt nicht irgendwie die ganzen Spieler so ein bisschen im Unklaren lässt, wie im Vorjahr oder wie in diesem Jahr?
Naja, also aus jemandens Sicht, der mal nach der Gruppenphase, in der er kein Leg verloren hat, erste K.O.-Runde gegen Dragutin Horvat gespielt hat und komplett zerstört wurde, also ich, kann dir sagen, das war sehr, sehr nervig, weil du einfach wusstest, da sind jetzt diese Super League-Spieler, die schon für dieses Jahr dabei waren, die aber das Turnier jedes Mal versauen konnten, indem sie halt einfach dich rausschmeißen, was für sie gar nichts aber bringt, außer das Preisgeld am Ende des Turniertages vielleicht. Und deswegen finde ich gut, dass jetzt alle quasi ja auf einem Level sind, auf Augenhöhe halt.
Was sagst du dazu, dass es jetzt nur noch ein Wochenende in Österreich gibt, dafür dann aber 3 Tage dort gespielt werden? Also das zusammengelegt ist besser. Ich meine, auch super weite Anreise. Rust ist jetzt noch weiter weg als Eisenstadt.
Ja, also ich war einmal in Eisenstadt. Es waren ungefähr 4 Millionen Grad. Es war wirklich echt merkwürdig. Und ja, am liebsten hätte ich es gar nicht mehr in Österreich gehabt, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt natürlich eigene Präferenz. Im Berliner Bereich wird sowieso niemals irgendwer mal vorbeikommen, leider. Also wir müssen sowieso immer voll weit. Hildesheim war immer perfekt. Hildesheim ist auch für mich der perfekte Spielort. Und am liebsten würde ich einfach die ganze Next Gen in Hildesheim spielen, wenn ich es mir aussuchen könnte. Aber ich kann es mir leider nicht aussuchen. Und deswegen, ja, ich hätte Rust vielleicht nicht gemacht, weil die Teilnahme war auch immer sehr, ja, sehr knapp bei den Turnieren in Österreich in Eisenstadt.
Steile These, die Next Gen ist im nächsten Jahr nur noch in Hildesheim.
Boah, ich würde sofort nehmen.
Dann würde ich sagen, wir halten fest, also auch die Dartswelt ist kein Ponyhof. Genauso gilt das natürlich für unsere steilen Thesen. Da wird sicherlich nicht alles eintreten. Es gab aber, glaube ich, mal steile Thesen, die zumindest kurz davor waren, wirklich in Erfüllung zu gehen in der
Historie.
Meinst du,
es gibt jemanden, der hier die Statistiken des ewigen Checkout-Podcasts irgendwo auf Papier hat und vielleicht weiß, welche steilen Thesen eingetreten sind?
Dazu eine Anekdote, und zwar, heute hat mir jemand geschrieben, dass wir in unserer Rechnung falsch sind, und zwar, diese Folge, die jetzt gerade aufgenommen wird, ist eigentlich nicht die 500. sondern die 505. Also deswegen, wir hatten jetzt schon längst das Jubiläum mit der 501 und sowas.
Moment.
Irgendwas ist da schiefgelaufen in den vergangenen Jahren. Ich habe dann gesagt, ja, wir haben einfach 5 Pilotfilme gemacht, so wie das bei so TV-Serien ist, wo dann auch solche Filme nicht gezählt werden. Deswegen, also nach offizieller Checkout-Rechnung, und da gilt nur unsere, ist das jetzt hier die Folge 500 und morgen erscheint die 501.
Man muss aber dazu sagen, wenn man die Patreon-Folgen noch mit dazu nimmt, die auf Patreon exklusiv gekommen sind, dann wird es noch komplizierter und dann war die 501 schon wesentlich früher. Und ich weiß noch, wie wir das damals mal nachgeprüft haben. Und weißt du, Kevin, noch, welche Folge dann die 501 gewesen wäre?
Sag mal bitte, ich weiß es nicht mehr.
Die, wo wir den Furz von James Wade ins Intro geschnitten haben.
Stimmt.
Das wäre unsere 501 gefunden. Gewesen.
Wäre würdig gewesen, ne?
Ja, genau.
Und ich habe den Podcast auch, ich hab Checkout schon Ende 2019 gehört. Da habe ich eine Folge mit Elmar gehört, da, als ich im Zug saß.
Ende 18 war das. Ende 18
sogar. Krass.
Die erste Folge war mit Elmar Polke.
Krass.
Also dementsprechend,
ich habe auf jeden Fall ganz früh schon angefangen.
Ja, also ich habe hier die Hörer mit der ersten Stunde versammelt. Das freut mich sehr. Ist dann ein würdiger Rahmen.
Alle Hörer der ersten Stunde.
Genau, alle Hörer des ersten Jahres wahrscheinlich auch.
Wahnsinn.
Alle heute da.
Wenn ich nur mit dir aufgenommen hätte, Marcel, als Gründerväter hier der steilen Thesen, dann hätten wir halb so viele Hörer von damals versammelt. Das ist doch schön.
Ja.
Ja. Wunderbar. Ja, ich denke mal, damit können wir auch schließen. Verweisen nochmal auf die Folge 501 mit Special Guest morgen. Haben wir, glaube ich, noch nicht kommuniziert, wer das sein wird.
Machen wir jetzt auch nicht.
Nee, kann man sich auch überraschen lassen.
Da gibt es eine dicke Überraschung morgen, würde ich mal sagen. Wird Spaß machen, denke ich. Ich werde es mir anhören, auf jeden Fall.
Ja.
Also tut es Marcel gleich. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und danke dir vor allen Dingen, Marcel. Ich freue mich schon auf den nächsten Dartsabend.
Auf jeden Fall. Die Pizza-Urknall bestellt sich nicht von alleine. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für die Einladung. Und ja, vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwie nach der WM oder so eine kleine Folge hin oder so. Können wir mal schauen. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß noch, nach der einen WM haben wir einmal irgendwie so ein ewig langes Video gedreht für meinen Scorpion-Darts-Kanal.
Stimmt, das war sehr, sehr intensiv. Es waren zwar keine 7 Stunden 25 wie jetzt in unserer XXXL-Vorschau, aber es war trotzdem für YouTube-Verhältnisse, glaube ich, grenzwertig. Du kennst dich da besser aus.
Ja, es war schon viel für die Leute, die sonst nur TikToks aushalten.
Ja, Checkout demnächst im 11-Sekunden-Format. Gut, lass es uns so belassen. Vielen Dank fürs Zuhören. 5 Sterne nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.
Ciao.